Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist in jeglicher Hinsicht ein echtes Unikat. Als erster veganer Sternekoch Europas erobert er im Sturm den internationalen Kocholymp. Mit seiner Küchenlinie setzt der Ausnahmekoch heute neue Standards auch in der heimischen Feindein-Szene. Ob und wie es für ihn in Zukunft weitergeht, wird er uns hoffentlich heute verraten. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Herzlich willkommen, Ricky Sawat.
Guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen herzlichen Dank. Mir kommen fast die Tränen bei deiner Einleitung. Sehr schön gesagt. Danke. ja, ganz verlegen macht mich das, weil ich sehe das alles nicht so, so eng und so gehypt. Aber ja, es hört sich trotzdem gut an. Mach ruhig so weiter.
Es wäre auch gleich mein erster Punkt, wirklich im letzten Jahr gab's wirklich einen regelrechten Hype um dich. Wie hast du das selber so erlebt, das letzte Jahr, außer Corona?
Sehr, sehr schwieriges Jahr. Auch bezüglich dem Hype. Weil wir tatsächlich viele Plattformen verpasst haben, beziehungsweise viele Bühnen verpasst haben, die wichtig gewesen wären für uns. Nicht nur für mich, sondern für das gesamte Team oder allgemein für den Veganismus, die wir sehr gerne mitgenommen hätten. Aber ich hoffe, dass sich jetzt nur um ein Jahr verschiebt und wir nicht in Vergessenheit geraten. Weil das hätten wir tatsächlich gebraucht, um da auch ein bisschen Fuß zu fassen und ein bisschen ernster genommen zu werden in der Community, in der Fine Dining Community, weil wir da ziemlich alleine sind und das ist schon manchmal ein bisschen einsam. Deswegen hätte ich mich gefreut, wenn wir da mal ein bisschen die Bühne gekriegt hätten. Aber gut, vielleicht geht's ja nächstes Jahr weiter.
Ja, und es geht jetzt weiter. Die Bühne ist ja quasi jetzt eröffnet. Jetzt muss ich dich natürlich gleich zu Beginn fragen, wenn man auf eure Homepage schaut, das ist wahrscheinlich die Frage, die du am meisten gestellt bekommst, dann sieht man dort leider einen Countdown, der in 18 Tagen endet, nämlich zum 31.12.2020. Wie sieht's denn aus? Wie und wann geht's mit euch weiter?
Tja, also der Schwan stirbt, der hat nur noch ein paar Federn an sich und am 31. Leider wollten wir es, also eigentlich wollten wir es mit einer riesen Abrissparty feiern am Silvester, aber auch das wird uns genommen. Somit wird es gar nicht so tragisch, dieser Tod. Aber es haben wir ja schon in einem Newsletter verbreitet, dass es weitergeht. Ich werde mit Anteiler sein und werde in die Selbstständigkeit quasi gehen und werde das Restaurant soweit es geht retten und es geht dann weiter, auf jeden Fall.
Weißt du schon wo?
Im selben Haus tatsächlich.
Das wollte ich nämlich fragen. Ich will jetzt Frankfurt und Frankfurter nicht zu nahe treten, aber wenn es um innovative Premierenkonzepte geht, würden die meisten wahrscheinlich nach Berlin gehen. War das so ein bisschen bei dir auch im Hinterkopf, ob Frankfurt die richtige Stadt für das Konzept ist?
Oh Gott, super schwierig.
Fangfrage.
Ja, voll. Frankfurt ist super anstrengend, kann sehr anstrengend sein. Ich gebe dir vollkommen recht, in Berlin wird es komplett durch die Decke gehen. Wenn ich vor 3 Jahren in Berlin gestartet hätte, dann wäre ich wahrscheinlich heute tatsächlich auch ganz woanders. Mhm. Aber Frankfurt hat auch Potenzial und die vegane Community, also ich spreche jetzt gerade nur die vegane Community an, die wächst und es wird mittlerweile sehr gut angenommen und ich fühle mich wohl. Aber der größte Aspekt war dieses Bild oder dieser Name und dieser Ort, an dem wir sind und was wir aufgebaut haben in den letzten Jahren. das fallen zu lassen oder sterben zu lassen, das kam für mich nicht in Frage. Deswegen habe ich alles dafür getan, mit unserem Investor zu reden, hey, das muss weitergehen und so weiter. Wir können das nicht sterben lassen. Wo wir gerade bei Hype waren, jetzt wo wir am Start sind quasi, wo wir auf der Bildfläche sind, können wir nicht einfach sagen, okay, wir schließen jetzt Ende des Jahres. Es muss weitergehen und wir entwickeln uns ja auch stetig weiter und wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen oder ich. Es wäre, glaube ich, schwierig, an einem anderen Ort zu starten. Also stelle ich mir schwierig vor mit dem Konzept, weil ich fühle mich da auch gerade wohl und es war auch ein langer, steiniger Weg, harter Weg, da zu sein, wo wir jetzt sind. Und die Leute verbinden das ja auch. Seven Swans, Frankfurt, das kleine, schmale Haus, das schmalste aus Frankfurts. 5 Stockwerke, die elendigen Treppen hoch und runter rennen, ne? die Permakultur, die in Bad Homburg ist, 20 Kilometer von Frankfurt, das Gesamtpaket halt einfach. Und da kam eigentlich nur eine Sache, hat für mich nur Sinn gemacht zu sagen, okay, komm, wir bleiben da, wir machen das und versuchen alles, dass es weitergeht und lassen den Phönix quasi aus der Asche emporfliegen, ja.
Jetzt hast du schon zwei spannende Punkte, die ich auf meiner Liste habe, angesprochen. Einerseits die vegane Community und andererseits deine Permakulturen. Ich würde zuerst gerne ein bisschen auf die Community eingehen, weil ich, hoffentlich bricht der Shitstorm jetzt nicht über mich herein, doch den Eindruck hatte, dass so als dieser ganze vegetarische Hype vor, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber so vor circa 10 Jahren seinen Anfang nahm, war es doch mehr ein, ja, sage ich mal, ideologischer Hype als ein kulinarischer Hype, oder?
Also
das Essen war nicht jetzt das Gelbe von mir.
Dieses Wort Hype, Hype um uns, okay, in dem, was wir tun, wie wir arbeiten, mit was für einer Philosophie wir da dran gehen, okay, aber Hype in Sachen vegetarisch oder vegan oder Veganismus würde ich nicht reden. Ich glaube, es ist eine Entwicklung. Ein Hype, ich finde, mein Hype ist zum Beispiel Molekularküche. Der Hype war nach 2-3 Jahren weg. Klar, ein paar Basics sind noch da geblieben. Jeder benutzt die Pülverchen noch irgendwo in seiner Küche. Aber so dieses Sphärengedöns und sowas, das ist ja fast von der Bildfläche verschwunden. Ja. Das, finde ich, ist ein Hype. Jetzt würde ich sagen, Hype Nordic Cuisine, ja, dieses puristische, wie man anrichtet, dieses Fermentieren, das vielleicht alles so Hype. Aber vegetarisch oder vegan zu kochen, ist eher eine Entwicklung, glaube ich, ein nachhaltiger Gedanke der Köche, in die Richtung da zurückzugehen, Tierwohl, Massentierhaltung etc. Ich glaube, das ist ein Umdenken in der Gesellschaft und wir in der Spitzengastronomie müssen uns ja auch da irgendwo anpassen und wenn nicht wir, wer dann? Und wir geben ja irgendwo auch die Richtung an. Und wenn wir, ich meine, klar, wir können jetzt einen Laden aufmachen, vegetarische und vegane Sandwiches machen, aber da haben wir nicht so die Plattform und nicht so die Mitläufer. Wenn wir aber sagen, hey, guck mal, es ist auch möglich, mit einem Stern, mit 2 Sternen oder 3 Sternen komplett vegan zu fahren oder vegetarisch, dann ist es schon mal eine Richtung, eine Einleitung für andere, da nachzuziehen. Und ich glaube, da sind wir auch, wir sind da in der Verantwortung zu sagen, okay, wir müssen da jetzt ein bisschen was ändern. Weg von den Tieren, die auf der roten Liste stehen, etc. Diese Luxusprodukte, weg davon, wer braucht das noch? Also ich möchte jetzt auch nicht viel rummosern, weil die meisten Kollegen ja auf diese Luxusprodukte zugreifen. Aber man kann auch mit regionalen Produkten nachhaltig sehr lecker kochen. Und bei mir hat das ziemlich spät auch erst angefangen, dieser Gedanke. Ich arbeite jetzt auch schon 12 Jahre in dem Beruf und habe mir am Anfang, wo ich jung war, auch nicht die Gedanken gemacht. Fand ich auch cool. Ey, krasses Wagyu-Filet, wow, was ist das denn? Es zerläuft ja wie Puder auf der Zunge. Oder Gänsestopfleber, krass, wie viel Power da drin ist, ja, super köstlich, Kaviar, boah, zwar super spannendes Thema alles, ne, ganze Luxusprodukte. Aber man hat es nie hinterfragt, so, wo kommt's her, wie wird es produziert, was macht es, was bringt es einem Körper, solche Sachen, also gar nichts hinterfragt. Und das kam dann irgendwann später, wenn man schon so viele Produkte verarbeitet hat, keine Ahnung, so viele Hummer gekocht hat, was auch immer, dann denkt man irgendwann drüber nach und denkt so, wow, für was? Also was bringt es einem, ja, irgendwo? Mhm. Und irgendwo muss das Zeug auch herkommen. Und wir sind nur ein, oder ich koche hier in einem Restaurant von Hunderttausenden oder Millionen, die das verarbeiten. Und das ist schon erschreckend, wenn man nur drüber nachdenkt. Und da muss es andere Wege gehen und den Fokus irgendwie woanders hinlegen. Und so kam da halt für mich auch der Entschluss, irgendwann zu sagen, okay, komm, ich verzichte jetzt mal auf allgemein tierische Produkte. Beziehungsweise erstmal auf Fisch und Fleisch und dann noch enger das Korsett zu ziehen und zu sagen, komplett auf tierische Produkte zu verzichten, kam dann ein bisschen später. Aber es war ein kleiner Schritt für mich, da auf Molkereiprodukte zu verzichten. Aber ja, also wie gesagt, zum Hype würde ich es nicht nennen, ist eher eine Entwicklung und ich hoffe, dass es da in Zukunft Leute gibt, die da mehr mitziehen und auch auf dem Niveau sich mal dran trauen. Und ja.
Jetzt, du hast einen ganz wichtigen Punkt, finde ich, angesprochen, nämlich die Produkte, Produzenten. Viele deiner Kollegen haben ja in den letzten Jahren in enger Zusammenarbeit, vielleicht sogar generationenübergreifend mit ihren Produzenten, extrem stark zusammengearbeitet, um eben diese Hummerqualität, diese Foie Gras-Qualität oder diese Wagyu-Qualität zu gewährleisten. Wie geht's dir da aktuell mit Produzenten? Du hast ja auch deine eigene Permakultur. Siehst du da noch einen Weg vor dir, mit Produzenten zu arbeiten? Gibt's da schon welche, die deinen Ansprüchen genügen?
Also es ist auch, also wenn ich jetzt von uns rede, die Permakultur, die wir betreiben, es ist natürlich ein langer Weg auch, die Nährstoffe in den Boden zu bekommen. Also es kommt auch immer auf die Lage der Fläche an, wo bist du, in was für eine Höhenlage und so weiter, was ist überhaupt möglich, wie ist die Beschaffenheit von dem Boden und so weiter. Die Permakultur, die wir betreiben, die betrieben wird, die uns mitbeliefert, die hat jetzt 3 Hektar und die gibt's jetzt schon seit acht Jahre, glaube ich. Acht Jahre. Und anfangs, wo meine Vorgängerin das gestartet hat, zu sagen, hey komm, wir bauen mal ein paar Kräuter an, dass wir die nicht hier für 3 Euro das Bund kaufen müssen, für 50, 70 Gramm. Ist doch voll praktisch. So hat's ja angefangen ursprünglich. Dass wir da jetzt sind, wo wir jetzt sind, mit den 3 Hektar bis zu 340 verschiedene Gemüse- und Kräutersorten, was eine krasse Palette ist.
Ja, man, das ist ja ein eigener Job nebenbei, den du da machst, oder?
Ja, absolut. Das war für mich eine krasse Umstellung. Also ich bin so ein bisschen selber ins kalte Wasser gesprungen. Also ich wurde da gar nicht reingeschubst. Es hieß irgendwie so, ja, Ricky, hast du Bock auf den Job? Ein bisschen mit Gemüse kochen. Ich dann so an die klassische Beilagenküche gedacht. Ja klar, kein Thema. Und mich gar nicht damit befasst, bin ich ganz ehrlich. So, es war überhaupt nie Thema für mich. Klar, so der Gedanke Richtung mehr Gemüse verarbeiten schon, aber sich da richtig damit auseinanderzusetzen, die Inhaltsstoffe vom Gemüse, Beschaffenheit, was kann man eigentlich daraus machen, anstatt die Karotte nur zu grillen oder zu kochen, ja, was kann man eigentlich noch mitmachen? So, das war schon erstmal harter Tobak und aber es hängt ja viel, das ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Ja. Ich habe die Karotte aus meinem eigenen Anbau, wow, was mache ich damit? Aber wie lange brauche ich sie? Wie viel brauche ich von diesem Produkt? Also das ist schon ziemlich komplex und da muss ich auch mich erstmal reinfuchsen. In enger Zusammenarbeit mit den Farmern, die wir haben, da eine Saatgutliste zu schreiben, einen Anbauplan, wo pflanzen wir was hin, was für Mengen, was mischen wir bei der Aussaat, und so weiter. Also es ist schon ziemlich viel und man muss das ja schon gut kalkulieren. Man muss sagen, okay, wie viele Ernten machen wir von der Karotte? Weil wir ja sehr kleines Restaurant sind, das heißt, wir haben nur 24 Sitzplätze ohne Corona. Und es bringt uns nichts, wenn wir dann plötzlich 100 Kilo Karotten fertig haben. Die müssen ja auch verarbeitet werden. Das heißt, wir müssen die Saat auch gestaffelt aussetzen. dass wir für 3-4 Monate permanent diese Karotte haben, ne? Und solche Sachen halt. Und da sich für eine Menge festzulegen und so weiter, da muss ich mich auch erstmal reinfuchsen, auf jeden Fall. Das war auch nicht einfach. Auch an Produktvielfalt. Weil da wurde mir komplett frei überlassen, was ich haben möchte. Mich da auch erstmal zu befassen, was wächst überhaupt, was ist hier überhaupt möglich, was können wir ausprobieren, was ist wirtschaftlich sinnvoll, und so weiter und so fort. Und aber auch schon ziemlich spannend, so auf alte Produkte zurückzugreifen, was man hier vielleicht nicht mehr so in dem Laden kennt oder auch nicht mehr kriegt, so da sich auszuprobieren, ist schon eine spannende Nummer. Ja, sehr, sehr viel Arbeit auf jeden Fall, sich damit erstmal zu befassen, dann bleibt alles hinten liegen, also so das Gesamtpaket war schon ziemlich viel, ja, aber genau.
Jetzt ist es ja ein Schritt erst, das, sage ich mal, perfekte Produkt zu finden, aber dann betreibst du in deiner Küche ja nur mal mindestens gleich viel Aufwand, das Produkt dann zu inszenieren, oder?
Wir haben ja immer nur so die Basics, die wir anbauen. Ich spreche jetzt mal von wie gesagt, Sellerie, rote Beete, Lauch, Karotten und so weiter. Die Basics, klar haben wir dann wieder ein paar Exoten dazwischen, keine Ahnung, Kiwano-Gurken oder besondere Kartoffelsorten, mein Twilight, was auch immer, die ein bisschen anders sind von der Beschaffenheit. Aber so die Basics sind ja immer gleich. Und da halt das meiste rauszuholen, beziehungsweise das so zu servieren, dass es dann nicht langweilig für die Gäste ist, das ist eher so die Herausforderung. Und sich vor allen Dingen im Jahr nicht wiederholen. Das ist immer mir ganz wichtig, weil unsere Saison ist ja immer gleich. Das heißt, klar, ja, wir können 1-2 Produkte mehr ins Sortiment nehmen und ausprobieren. Aber am Ende ist halt unser Klima so ein bisschen gegen uns und dann funktionieren halt immer nur die Basics und
ja,
da muss man sich halt ein bisschen ausprobieren und gucken, was machen wir damit, was ist machbar und es ist halt eher so Kitchen Lab, was wir machen auch, probieren viel aus, verarbeiten das immer auf verschiedenen Art und Weisen und gucken, was am besten ist und das hauen wir dann raus. Ist noch nicht langweilig geworden, sag ich mal so. Und man kann viel aus Gemüse machen tatsächlich. Ja.
Also ich kann mich erinnern, ich glaube vor 2 Jahren war Alain Passat als Gastkoch in Österreich am Attersee und er hat tatsächlich, glaube ich, 2 oder 3 LKW-Lieferungen vorausgeschickt mit nur seinen Grundprodukten. Bist du da mittlerweile auch so pingelig? Also,
es geht. Wenn ich jetzt irgendwo eingeladen werde oder so, wo ich kochen soll, ich bring schon meine Sachen mit, die ich schon verarbeitet habe. Aber jetzt so mir ist halt wichtig, wo das Zeug herkommt. Es soll jetzt nicht hier irgendwo aus Spanien, aus irgendeinem Zelt kommen. Ist schon wichtig, wenn ich irgendwo mit Produkten arbeite, dass sie auch nachhaltig vom guten Hof kommen, so, ja. Also da das ist mir schon wichtig, aber so pendelig, dass ich jetzt auf den Acker gehe. Einen
Kompromiss eingehen zwischen Qualität und Nachhaltigkeit?
Eigentlich nicht. Nee. Nee.
Also, ich werde das Wort mal übergeben. Weil ich gefragt habe, ob du so pingelig bist, gibt es jetzt vielleicht noch in Sachen Aufzucht noch Potenzial, vor allem bei deutschen oder heimischen Produzenten, wo du sagst, da könnte man noch entwickeln? Oder bist du überhaupt so, oder bist du eben mit deiner eigenen Permakultur vollends beschäftigt, dass du dafür gar keine Zeit hast?
Es ist halt, glaube ich, für die meisten Landwirte in Deutschland der Profit im Fokus halt, ne? Ja. Und ich sehe es bei uns halt auch, es ist nicht immer wirklich profitabel, was wir da machen. Und so ein Anbau schluckt halt unglaublich viel Geld. Wir machen es ja auch nicht im großen Stil. Es klingt groß, aber wir machen es nicht im großen Stil. Wie gesagt, wir werden beliefert und wenn was überbleibt, kriegen es noch ein, zwei andere Läden. Aber das war's. Also es ist schon sehr viel Aufwand und sehr viel Fläche, die bewirtschaftet werden muss für wenig Gäste am Ende des Tages. Und wenn man nach den Prinzipien der Permakultur arbeitet, es ist halt mehr Arbeit und viel Arbeit und wenig Ertrag tatsächlich. Ohne Geräte zu arbeiten, ohne Pestizide, alles Handarbeit und solche Sachen. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, dass das einfach am Ende die Leute auch gar nicht in der Lage sind oder gar nicht wollen, mehr Geld auszugeben für eine Karotte, wie keine Ahnung, für ein Kilo, ein, zwei Euro. Da kommst du bei uns auf der Permakultur nicht hin.
Jetzt schwitzen ja schon viele Gastronomen, die sagen, puh, wenn ich für Kalbswiener 20, 25 Euro berappen muss, dann tue ich mir schon schwer, beim Gast zu erklären, warum das so teuer ist. Da steckst du ja in einem noch größeren Dilemma, oder?
Ja, aber die Diskussion habe ich auch häufig.
Aber ist das auch, also ich nehme an, du wirst wahrscheinlich eher Stammgäste-Klientel haben, oder?
Jein.
Auf die Reise gehen?
Bitte, sorry?
Die so ein bisschen mit auf die Reise gehen und also die Entwicklung mitnehmen?
Oder ja, klar, aber auf der Hand abzählbar. Also wir haben, wo ich angefangen habe, wo es noch vegetarisch war, hatten wir sehr viele, die es einfach nur ausprobiert haben oder wo die Frau gesagt hat, hier Schatzi, heute gehen wir mal fein essen. Und dann so der Schockmoment und die Männer schwitzend und zappelig auf das Steak warten. So, wann kommt der Hauptgang? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sowas haben wir viel gehabt. Wo aber jetzt durch den Vegan, wo wir zum Vegan gekommen sind, ziehen wir tatsächlich eher die Veganer an. Also gar nicht mehr so die Fleischesser. Aber ich glaube, da hatte der Investor so ein bisschen Angst vor, dass wir das laut rauskommunizieren, dass wir jetzt vegan sind, weil er erwartet hat, dass dann ein Rückgang kommt von Gästen. Weil vegan, also vegetarisch, okay, ja gut, kann man machen, ist ein bisschen Butter dabei, Sahne und so weiter, dann geht's schon, ne? Sagt der Mann auch noch so, ja. Aber wenn es dann heißt, hier rein pflanzlich, also nur Unkraut auf dem Teller, das ist ja...
Ja, jeder denkt ja an Tofu.
Ja, genau, das ist ja schwierig, ne? Dann geh du mal alleine mit deinen Freundinnen so ungefähr. ich glaube, das hat schon abgeschreckt tatsächlich, weil wir gerade, wo wir vegetarisch waren, würde ich fast sagen, dass wir 80% Fleischesser auch da hatten, die auch offiziell gesagt haben, ja, wir wollten es mal ausprobieren und so weiter. Schon ein spannendes Thema und die auch wirklich so mittlerweile auch darauf achten, was sie essen und so. Und sich mal langsam rantasten wollten. Ist auch völlig legitim, ne? Zu sagen, okay, ein Step, erstmal ins Vegetarische, bevor wir jetzt hier uns komplett die Lauchpeitsche rausholen. Und mittlerweile tatsächlich eher die Veganer, die wir anziehen. Also jetzt zwischen den Corona-Lockdowns kann ich mich eigentlich nicht erinnern, dass ich da den Hardcore-Fleisch-Ultra bei mir sitzen hatte, der das ausprobiert hat. Also ich glaube, das Veganisch schreckt die Fleischesser so ein bisschen ab. Aber es macht nichts. Auch die werde ich irgendwann kriegen. Aber ich will ja auch nicht belehren. So. Ich möchte ja auch nicht die Fleischesser da sitzen haben und die belehren, hey, ihr macht das alles falsch. Ihr solltet jetzt mal langsam ihr Gemüse essen. Das ist überhaupt nicht... Was ich machen möchte. Ich möchte schon zeigen, hey, was ist möglich aus der Region, was vor der Haustür wächst, was man daraus machen kann und auf welchem Niveau man das anbieten kann. Das ist eher so mein Plan. Aber ich bin nicht da, um zu belehren.
Aber es ist kochtechnisch schon einmal eine ganz andere Nummer, oder? Von vegetarisch auf vegan umzustellen.
In meinem Fall tatsächlich nicht. Ich kam ja am Ende auch auf die Idee, also wir haben Mitte letztes Jahr haben wir es ja umgestellt, anonym, also wir haben es gar nicht gesagt den Gästen, Wir haben ja ein halbes Jahr quasi für uns selber geguckt, okay, merken Sie das überhaupt oder nicht? Das ist kein Scherz. Okay. So im Juni haben wir gesagt, okay, komm, lass jetzt vegane Gerichte rausballern und gucken, was da für ein Feedback kommt. Und das ist jetzt kein Scherz. Ich habe 3 Leute oben in der Küche gehabt, die sich explizit fürs vegane Menü bedankt haben, die es gemerkt haben. Ansonsten hat es keiner gemerkt. Und es war für mich immer so ein ganz, ganz kleiner Schritt, weil wir ja so wenig Personal haben, also wir waren zu zweit auch zu dem Zeitpunkt, und zu zweit in der Küche zu stehen, dann 10, 11, 12 Gerichte im Menü anzubieten, ist halt super viel Arbeit, auch Vorbereitung und so weiter, und jeden Tag alles frisch machen, weil Gemüse kannst du ja nicht großartig vorbereiten, ja, sondern wir fangen jeden Tag bei Null an, und das war schon ein Heidenaufwand für uns. Und wenn dann plötzlich ein Veganer da saß, ja, weil wir rufen ja auch unsere Gäste 2-mal vorher an, bevor sie dann zu uns essen kommen. Und wenn dann einer da sitzt und dem fällt plötzlich ein, ach ja, ich bin ja heute Veganer geworden, und uns das dann sagt, dann können wir jetzt halt sehr schlecht agieren und sagen, okay, fuck, was machen wir jetzt? Weil so ein Flöckchen Petersilie, weiß jeder, was es auslöst in so einem Süßchen. Und das war halt unglaublich anstrengend und schwierig, und das hatten wir sehr oft. Und da habe ich gesagt, ey, komm, Leute, wir kochen jetzt einfach so gut wie fast vegan. Und wenn dann plötzlich einer da sitzt, der so plötzlich doch Veganer ist, dann können wir den auf jeden Fall noch bewerten. Und dann haben wir eigentlich so zu 80% sowieso schon vegan gekocht. Und wenn dann einer da war, dann haben wir da das Süßchen irgendwie ausgetauscht oder was weiß ich. Und deswegen war es für uns jetzt, also für die komplette Umstellung, eigentlich ein kleiner Schritt. Weil für uns zu zweit 2 Menüs zu produzieren, einmal vegan, einmal vegetarisch, das war mir zu anstrengend, auch zu doof. Und deswegen habe ich gesagt, komm, lass direkt vegan kochen, das macht's für alle einfacher. Und das kriegen wir schon irgendwie hin. So, und dann haben wir uns Mitte letztes Jahr zusammengesetzt und gesagt, komm, wir probieren es aus ein halbes Jahr, gucken, was das Feedback ist, wie die Resonanzen sind. Und wurde sehr, sehr gut angenommen. Und es war sehr blauäugig von mir. Also ich habe gar nicht weitergedacht, so was die Bewertungsportale so davon halten. So Gourmet, Guide Michelin etc. War mir in dem Moment gar nicht so wichtig eigentlich. Weil ich gedacht habe, so okay, ich mache das ja aus Überzeugung. Das ist ja eine Philosophie, die wir hier vertreten. Und das war mir 1000-mal wichtiger, wie zu sagen, okay, ich möchte jetzt den Tester da unten glücklich machen, dass er auch hier volles Umami und richtig Schmack ist, was auf dem Teller kriegt. Sondern ich wollte wirklich so, okay, komm, wir probieren es jetzt, und wenn es klappt, dann klappt's. Und wenn es klappt, dann sind wir die Ersten. Und wenn es nicht klappt, dann halt im nächsten Jahr. Also da habe ich mir selber keinen Druck gemacht tatsächlich, und dann hat's geklappt, und jetzt ist der Druck natürlich da, ne?
Das wollte ich nicht damit sagen, ja, das gibt schon dieses vor Michelin-Stern und danach, oder? Vor allem in deiner Situation.
Ja, also ich muss sagen, es war auch ziemlich ärgerlich, weil im März war ja die Verkündung.
Ja, da hätte es losgehen können, ne?
Genau, und dann wurden wir auch eingeladen, und dann irgendwie, das war Sonntag, Montag war es, und sonntags haben sie ja die E-Mail rausgeschickt und haben die Veranstaltung abgesagt.
Ja.
Und wir hatten halt alles schon gebucht, ne, Zug und so weiter. Und dann bin ich mit meinem Azubi trotzdem hingefahren und haben dann im ICE die Verkündung uns angeguckt und hatten gleichzeitig auch noch ein Corona-Bier in der Hand, so ziemlich köstlich. Und dann, dann sind wir ausgestiegen und gesagt, ja, was machen wir jetzt hier? Dann lass uns mal feiern gehen. Und dann haben wir uns gut gehen lassen. Das war irgendwie schwierig. Also wie soll ich das sagen? Also ich weiß schon, was ich da tue, und ich stehe auch komplett hinter, aber ich bin jetzt auch nicht so von mir selbst überzeugt, dass ich jetzt sage, wow, ich bin so ein krasser Koch oder so. Sondern ich mache das, was mir einfach Spaß macht und was ich denke, dass es was verändert, so in der Kulinarik. Und das Feedback von den Gästen ist mir tatsächlich immer am wichtigsten. Und wenn die glücklich da rausgehen und sagen, wow, krass, ich habe gerade vegan gegessen, das hätte ich niemals gedacht, dass es so gut sein kann, das gibt mir unglaublich viel. Und es motiviert mich und es macht mir auch Spaß, solche Gäste zu bewirten. Und darum geht's, darum mache ich diesen Job. Und wenn ein Bewertungsportal meint, es ist nicht ausreichend für die und die Auszeichnung, dann ist es halt so. Das nehme ich nicht persönlich. Es ist nur schade, weil ich denke, es ist auf einem hohen Niveau, was wir da machen, und es ist sehr komplex und sehr, sehr aufwendig, viel aufwendiger wie mit Fisch und Fleisch, weil jeder weiß, wer mit Gemüse schon gearbeitet hat, was es für einen Anspruch hat und was es für Liebe braucht und Zuneigung. Ein Stück Fleisch oder ein Fisch, da ziehst du vielleicht die Haut ab oder portionierst es nur noch und haust auf den Grill oder haust es ins Wasserbad und lässt die Technik arbeiten. Gemüse ist sehr, sehr anspruchsvoll. Man muss viel mehr Technik anwenden, um da auf das gewünschte Ziel zu kommen. Finde ich, ist meine Meinung. Und deswegen wäre es völlig legitim, wenn einer sagen würde, okay, das ist jetzt nicht der Anspruch, den wir mit unserem Buch vertreten. Das passt da irgendwie nicht rein. Und es ist halt nur Gemüse. Aber man muss sich halt auch mit dem Thema wirklich befassen. Man muss sich mit dem Gemüse auseinandersetzen, um es überhaupt zu verstehen oder mitreden zu können. Wenn ich jetzt einen veganen Koch vor mir sitzen habe, mit dem brauche ich nicht drüber reden. Aber wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der seit 40 Jahren mit Fisch und Fleisch arbeitet, mit dem brauche ich keine Auseinandersetzung anfangen, weil der wird es nicht verstehen, dass es so anspruchsvoll sein kann oder so viel anstrengender wie mit Fisch und Fleisch. Aber ich finde, das ist schon anspruchsvoller tatsächlich, ja.
Ja, absolut. Also ich glaube, für alle Zuhörer, die es nicht so einschätzen können, also die gibt es ja Birnen 30 Tage bei wie viel Grad gegart?
8 Wochen bei 60 Grad zum Beispiel, ja.
Also das ist ja auch diese Try-and-Error-Phase, oder? Die extrem lang ist, wo man im Vorhinein nicht weiß, kriege ich überhaupt das, was ich will, oder?
Absolut. Das meine ich auch mit Kitchen Lab, ja. Also wir probieren viel aus, lassen es einfach stehen für ein Jahr oder mehr und halten dann das erste Mal einen Finger rein und merken dann so, fuck, das schmeckt ja einfach grausig. Das können wir direkt in die Tonne schmeißen. Aber so kommt man auch nur weiter. Sonst, ich würde dir jetzt gerne sagen, okay, ich kaufe mir jetzt einfach hier das Buch von dem und dem. Da geht es um vegane Küche. Aber es gibt ja nichts so, ne, was in die Richtung geht. Ein Vorreiter, der sich damit schon so krass befasst hat.
Man kann einer sein, der das Buch schreibt, ne?
Ja, die Zeit habe ich nicht, ey. Wir sollen dann in der Küche stehen. man braucht ja irgendwo einen Leitfaden oder jemanden, wo man empor guckt und sagt, okay, der macht das ja richtig cool, so ein Vorbild oder so. Aber das habe ich irgendwie gerade nicht. Also man kann immer die Techniken von irgendwelchen Köchen nehmen und sagen, okay, hey, der hat sich mit dem Thema schon befasst und man kann es irgendwie ableiten und so weiter. Aber so sich damit richtig auseinandergesetzt, tatsächlich noch keiner. Und deswegen müssen wir halt viel ausprobieren. Die Welt da draußen ist sehr, sehr spannend, auch was Wildwuchs anbetrifft. Die Saison gibt sehr viel her, was vor der Tür wächst. Und das ist für mich auch jedes Jahr spannend. Wir streifen durch die Wälder, gucken in der Umgebung, so was es so gibt an Sträuchern, probieren alles. Ja, plötzlich juckt der ganze Gaumen. Fuck, wir hätten es doch besser nicht essen sollen. was auch immer, ja. Also es passiert immer. Aber mittlerweile kennt man auch seine Produkte, weil irgendwann ist hat man ja auch alles im Mund gehabt und geschmeckt. Und
ich gehe nicht weiter drauf ein.
Ja, genau. Und dann kommt man irgendwo an seine Grenzen, was die Produktvielfalt anbetrifft. Aber dann geht es halt ans Eingemachte und gucken, was kann man draus machen und so weiter. Und so zum Beispiel, was ich gerade noch sagen wollte, so eben ein Vorbild zu haben oder sowas. Ich bin auch grundsätzlich ich bin kein Fan von Kochbüchern. Also ich habe 1-2 Kochbücher im Schrank stehen, die mir mal geschenkt wurden, weil sich die Leute gedacht haben, die wollten mir was Gutes tun. Aber ich gucke grundsätzlich nicht rein, weil ich habe, oder ich rede jetzt von mir, aber ich glaube, ich hätte da so ein bisschen die Angst zu kopieren oder mich verleiten zu lassen in eine Richtung. Und deswegen lasse ich das und denke selber drüber nach. Ich sehe die Produkte oder laufe irgendwo hin und lasse mich von der Natur inspirieren oder von der Produktpalette und würfel dann sozusagen und schieb die Gerichte dann so zusammen und dann passt es uns harmoniert. Also da appelliere ich auch eigentlich an jeden Jungkoch so irgendwie, weil ich finde, dass das Handwerk und die Kreativität ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, so dieses, worum es eigentlich beim Kochen geht, die Kreativität, der Spaß am Kochen, der Geschmack. Ich habe es an meinem Lehrling gemerkt, irgendwie so, dass so die gucken nur noch auf Rezepte und das, was der Küche, der Koch in der Schule sagt, das stimmt und diese Kochbücher und genau das und das und im Rezept steht das und das. Die Leute benutzen ihren Verstand nicht mehr. Das nervt mich wirklich krass. So ein guter Koch ist für mich einer, den legst du 3-4 Zutaten und der macht ein gescheites Gericht daraus, was wirklich Schmackofix hat, was richtig köstlich ist. Aber so jeder lässt sich sehr leicht verleiten zu einem oder zu einem Gericht oder zu etwas, was er schon irgendwo gemacht oder gesehen hat, anstatt was Neues zu kreieren. Und wir entwickeln uns dadurch nicht weiter. Und uns fehlt einfach so eine junge Generation, die sagt, ich probiere jetzt einfach mal was aus. Ich gehe jetzt in eine Richtung, wo noch niemand ist und guck mal, was da so kommt. So zum Beispiel irgendwelche großen 3-Sterne-Häuser, die seit 40, 50 Jahren ausbilden und so weiter, die ganzen Sous-Chefs, die da gehen, sich selbstständig machen und so weiter, die kochen ja das weiter, was sie da gelernt haben, beziehungsweise da lange Zeit gekocht haben. Anstatt zu sagen, okay, komm, ich probiere jetzt was komplett Neues aus. Also natürlich kann ich es mir jetzt leicht machen und sagen, okay, ja, wow, ich bin der Einzige, der vegan kocht, deswegen kann ich das sagen. Aber jetzt mal Spaß beiseite, warum hat sich keiner vorher hingesetzt und gesagt, hey, das ist jetzt up-to-date das Thema, warum koche ich nicht jetzt einfach vegan? So, es gibt genug Leute, genug Veganer auf der Welt, ich glaube mittlerweile 1 Million in Deutschland, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Warum setze ich mich jetzt hin? Also jetzt nicht mal auf Sternenniveau, sondern einfach zu sagen, so komm, ich mache jetzt mal ein veganes Restaurant und versuche da mal alles rauszuholen, so ein bisschen kreativer zu machen.
Aber das ist das, was ich eingangs nämlich meinte, als dieser Trend losging, dass sehr viele, ich würde keinen Namen nennen, aber doch ein paar internationale Ketten versucht haben, mit vegetarisch-veganer Küche Leute anzulocken, aber das konntest du doch nicht essen.
Also jetzt mal auf die Fertigproduktpalette zurückzugreifen. Ne? Wenn ich jetzt Veganer bin, dann bin ich Veganer aus Überzeugung und möchte dem Tierwohl was beisteuern, sage ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt mal so für jeden Veganer sprechen darf. Warum geht dann hier Rügenwalder und Mühlenhof und wie es nicht alles heißt, warum gehen die dann hin und machen eine Bratwurst aus Sojaprotein, also ja, den Gedanken, den verstehe ich schon nicht. Warum?
Genau, da bin ich voll bei dir. Warum muss es eine vegane Bratwurst sein, wenn es auch eine vegane neuer Name, ne? Kein Imitat
von irgendwas. Also warum setzt sich da keiner hin und überlegt sich was cool wäre? Ja, vielleicht mache ich es bald, weil ich kann es mir nicht mehr angucken. Aber es wird immer auf etwas zurückgegriffen, was es schon gibt. Oder was man schon irgendwo gehabt hat und was funktionieren könnte. So, ich finde es gut für den nächsten Step, wenn ich jetzt ein Fleischesser bin und sage, okay, ich möchte dem Tier was Gutes tun. Ich möchte mich weniger von Fleisch ernähren. So, dann hole ich mir halt eine Bratwurst aus Sojaprotein. Finde ich nicht schlecht, den Gedankengang, ja, als nächsten Step. Aber wenn ich jetzt Veganer bin, schon seit Jahren und so. Und mir jeden Tag da so ein Patty reinhau, so hier Beyond und wie es nicht alles heißt, so wo nur Mist drin ist. Also wenn man sich das mal durchliest, was da für eine gequälte Scheiße drin ist, das ist unglaublich. Also da tust du deinem Körper auch nichts Gutes, ne? Da kannst du besser ein Patty aus Gemüse machen und zu Hause mal frisch kochen. Und das ist halt, aber das ist ja so das, was in jeder Sparte quasi das Problem ist, dieses Nachahmen beziehungsweise das dazu bieten, was es schon irgendwo gab und was sich gut verkaufen lässt, anstatt zu sagen, ich traue mich jetzt und versuche jetzt was komplett Neues. Und ja, das ist ein langes Thema, aber das ist war schon so, wo ich mit dem vegetarischen Stern da gestanden habe. Da habe ich mir auch gefragt, ey, Vegetarier gibt's jetzt schon wirklich lange und super viele. auch in Deutschland. Und warum gab es letztes Jahr 5 vegetarische Sterne-Restaurants weltweit? 5 Stück. Das ist ein Witz. Wir reden hier jeden Tag von Klimawandel und globale Erwärmung und so weiter. Und wir wissen eigentlich alle, dass es von Tierhaltung kommt. Also der größte Batzen tatsächlich. Wir sitzen hier und ich denke mir so, wow. Und das meinte ich gerade am Anfang, dass wir in der Position sind, eigentlich den Weg zu zeigen, ja, wo es, dass wir quasi die Bühne und die Plattform haben zu sagen, wir machen jetzt den Schritt und kochen vegetarisch von mir aus nur und hoffen, dass welche Nazis. Gut, viele Sterneköche bieten jetzt mittlerweile auch parallel eins an. Vegetarisch oder veganes Menü gibt's ja ein paar jetzt mittlerweile. Mhm. Aber rein vegetarisch, warum gibt es da nur 5? Ich glaube jetzt sogar nur noch 4. Warum ist das so? Und das seit 5 Jahren oder 6 Jahren sogar. Das ist echt eine erschreckende Entwicklung, finde ich.
Ich kann mich erinnern, ich habe vor, glaube ich, 2, 3, 4 Jahren so eine Geschichte über den tatsächlichen Bioverbrauch in Deutschland und Österreich, so von Endkonsumenten im Supermarkt gemacht. Und da kam ich müsste lügen, es war ein Uniprof, der hat eine Studie durchgeführt, der hat sich tatsächlich mit seinen Leuten vor Supermärkte gestellt und hat gefragt, was sie selber einschätzen würden, wie viel Bioprodukte sie einkaufen würden, und hat dann gewartet und hat sie nach dem Einkauf mit dem vollen Warenkorb dann das quasi nochmal ausgewertet. Und das war vor, sagen wir, 3 Jahren. Was schätzt du, wie hoch ist da der prozentuelle Anteil, den die Deutschen einkaufen an Bioprodukten, von allem, was sie einkaufen? Ihm wurde immer gesagt, ja, wir schauen alle sehr drauf, es ist artgerechte Haltung und das ist uns total wichtig. Was glaubst du?
Krass, ja, schwierig zu sagen. Man kann ja nicht nur von sich reden, so, ne? Also gerade bei Fleischkonsum weiß ich, dass die Leute so ziemlich einen Fakt drauf geben. Und billig, Hauptsache viel. Deswegen gehe ich mal davon aus, um ein Zehntel.
3%. 3%. Und in der Vorauswertung hatten über 60% gesagt, dass es ihnen wichtig ist. Und dann eben doch dieses.
Ja, das schockt mich jetzt
nicht. 2 Euro Hühnchen. Aber ich denke, das ist ja generell so eine Entwicklung, oder? Es ist ja, man muss ja gar nicht vegan sein. Es geht ja auch in der Fleischrichtung in diese Richtung, dass man sagt, ich nehme lieber das hochwertigere Produkt oder ich esse gar kein Fleisch, ne?
Ja, also ich wollte es gerade nochmal zu sagen, so, wenn du jetzt zum Beispiel in irgendeinem Supermarkt an der Kühltheke vorbeiläufst, das mache ich ziemlich häufig und gucke einfach nur,
ja,
wo viel vergriffen ist und wo nicht. Und du merkst halt bei den Billigprodukten, ob es jetzt der Mozzarella ist, ob es die Butter ist, ja, es wird immer zum Billigen gezogen, obwohl es nur 10 Cent Unterschied sind teilweise oder 5 Cent. Die Leute gucken nur auf den Preis und informieren sich gar nicht. Denen ist völlig egal, was drin ist, wo es herkommt. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und du merkst halt einfach, dass die Leute einfach zum Günstigen greifen. Und das ist bei Fleisch genauso. Und das ist das Traurige an der deutschen Esskultur, dass die Leute immer noch nicht einsehen, für gute Qualität, für gesunde Sachen viel Geld auszugeben tatsächlich. Ja, die hauen sich da lieber das Fertigprodukt rein, was günstig ist, das heißt wenig Aufwand zu Hause, gerade in so einer stressigen Stadt wie Frankfurt, ja, wo keiner Bock hat, zu Hause zu kochen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen stressige Stadt, aber das ist bei Fleisch genau dasselbe. Hauptsache viel, man wird satt, und was für eine Qualität, das ist immer so zweitrangig, das ist völlig egal. Und man würde der Welt so viel Gutes tun, wenn man sagen würde, okay, komm, ich reduziere das mal auf einmal die Woche, was halt unglaublich schwierig ist heutzutage, weil Fleisch oder tierische Produkte im Allgemeinen sich in so vielen Sachen eigentlich überall drin verstecken. Ist verrückt eigentlich, wenn man sich damit befasst, wo das alles drin steckt. Dazu sagen, okay, ich reduziere das so, wie es früher war halt, ja. Sonntags gab es den Sonntagsbraten und unter der Woche, damals war es aus Kältegründen tatsächlich so, dass unter der Woche viel Gemüse gekocht wurde. Aber so wurde ich auch erzogen. Ja, da gab es noch unter der Woche ein Süppchen, so ein Auflauf, Gemüseauflauf, was auch immer. Und sonntags gab es ja den Braten, ja, das Highlight der Woche so. Und da wieder zurückzugehen, das wäre super. Dann würde man schon so viel verändern. Einfach den Fleischkonsum reduzieren. Aber am Ende des Tages darf es ja jeder selber entscheiden. Ne? Das ist halt das Problem. Der Konsument gibt ja an, wo die Reise hingeht. Und aktuell sieht es noch danach aus, dass es immer mehr wird, die Fleisch konsumieren. Und das Billigzeug vor allen Dingen. Jetzt habe ich gestern oder vorgestern gab es jetzt irgendwie, habe ich einen Bericht gesehen im Fernsehen, da ging es um Billigfleisch, Hackfleisch in so Billigsupermärkten, dass sie den Preis jetzt erhöhen. aber für die Bauern, weil die Bauern so wenig daran verdienen. Es ändert gar nichts. Das ändert gar nichts. Jetzt gehst du anstatt 4,50 Euro für ein Kilo Hackfleisch, zahlst jetzt 4,60 Euro, damit der Bauer 10 Cent mehr kriegt. Behandelt die Tiere aber genauso schlecht wie vorher. Also manchmal frage ich mich, was hier los ist. Aber gut. Ja.
Es lebe das Marketing.
Ja, ist krass.
Ja. Das, ja, aber ich glaube, dass man auch dank dir und solche Konzepte diese Massentauglichkeit auch im internationalen Rampenlicht hat, bewegt dann schon auch was am Konsument und am Gast.
Ja, ich hoffe. Ich glaube, dass ich, wenn ich jetzt einen Fleischesser bei mir habe, der dann trotzdem super happy da rausgeht und sagt, hey, ich habe nichts vermisst, das ist so das Schönste, was man hören kann. Aber ich glaube nicht, dass es was an seinem Essverhalten ändert. Weil er vergleicht ja das, was er gerade hatte, und das Gemüse, was er zu Hause im Kühlschrank hat. Und da setzt er sich ja nicht hin und kocht das so, wie er es bei mir hatte. So, ja? Deswegen glaube ich nicht, dass ich da was großartig verändere. Aber mir ist es halt wichtiger, dass Leute, die in meiner Situation oder in meiner Lage oder in meiner Position arbeiten, da ein bisschen mehr dran denken und sagen, okay, komm, lass da auch mal in die Richtung gehen und was ausprobieren. Und schauen, dass wir da ein bisschen auf die Tiere verzichten und einfach mal einen Fokus mehr auf gemüselastige Gerichte legen.
Bin ich bei dir, lieber Ricky? Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weitermachen. Aber ja. Tausend Dank, dass du heute da warst, und vielen Dank auch für deine Vorreiterrolle, weil was mich interessieren würde, ist, wenn wir uns das Ganze in 10 Jahren reinziehen und dann auch mal sprechen könnten, was dann wirklich von dem eingetroffen ist, was wir uns vorstellen, oder?
Es bleibt spannend. Was meinst du? Verändert sich da was in naher Zukunft, oder?
Ja, also ich denke auch, dass die Corona-Krise, so Brandbeschleuniger klingt immer ein bisschen schlecht, aber ich denke schon, dass das generell dieses Gezwungensein, selbst zu kochen, auch die Zeit dafür zu haben, in der Wahrnehmung der Menschen doch einiges bewegt hat und Bewusstsein erweckt hat. Die einzige Fürchtung, die ich habe, wenn es wieder Retour Normalität geht, dass das sehr schnell wieder vergessen wird.
Das kann gut sein, ne?
Aber ich will ans Gute glauben und...
Absolut, absolut, ich auch. Und ich hoffe auch, dass es bei uns bald weitergeht und dass wir da voll durchstarten können und die vegane Peitsche dann wieder rausholen können.
Ich freue mich drauf. Lieber Ricky, vielen, vielen Dank. Alles Gute.
Danke dir, mach's gut.